Herzlich willkommen zu unserer Reihe im Petrusbrief. Es ist so spannend, diesen Brief genauer zu betrachten und zu entdecken, was Gott uns heute dadurch sagen möchte. Es ist jetzt natürlich hilfreich, die eigene Bibel zur Hand zu nehmen und aktiv die Bibelstellen und Zusammenhänge vor Augen zu haben. Das erweitert unseren Horizont und der Heilige Geist wird uns Offenbarungen schenken, die wir bisher nicht hatten. Und der Geist Gottes soll uns jetzt einfach auch leiten. Wir befinden uns gerade noch im ersten Teil des Petrusbriefs bei den Grüßen. Wir sehen hier in diesem Bild die Aufteilung, die wir letztes Mal schon angeschaut haben. Und Petrus schreibt in den ersten Versen des Briefes, Kapitel 1 und Vers 1 und 2, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede von Gott möge euch immer mehr erfüllen. Ja, es geht hier an auserwählte Fremdlinge. Und bei den auserwählten Fremdlingen könnte man auf den ersten Blick an ein paar Pechvögel denken, die es bei der Verfolgung durch die Römer einfach besonders hart getroffen hat. Aber Petrus sieht es hier ganz anders. Auserwählt zu sein ist im Neuen Testament etwas Besonderes. Petrus selbst wurde als Jünger von Jesus auserwählt. Und er hat dadurch besondere Zeit mit ihm erleben dürfen. Auserwählt zu sein ist ein Privileg. Wenn ich von meiner Frau spreche, sie ist meine Auserwählte und zwar unter vielen anderen Frauen auf der Welt wurde sie zu der einen für mich. Sie ist in meinen Augen unglaublich kostbar und für mich unersetzbar. Sie hat einen Wert für mich wie keine andere. Und das ist jemand, der auserwählt wurde. In Jesaja 42, Vers 1 spricht Gott auch in besonderer Wertschätzung über Jesus als seinen Auserwählten. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. So wie Jesus Gottes Auserwählter ist, gehören auch wir als seine Kinder zu den Auserwählten. Und so spricht Petrus über diese Fremdlinge mit einer besonderen Wertschätzung. Mit Fremdlinge benutzt Petrus hier eine doppelte Bedeutung. Zum einen meint er es im bildlichen Sinn, da sie als Christen nicht mehr so recht zu dieser Welt gehören und zum anderen aber auch im wörtlichen Sinn. Und dazu muss man wissen, dass Rom die Provinzen teilweise zwangsbesiedelt hat. Wenn eine Provinz noch nicht so voll genug war, konnte man auch eine unliebsame Gruppe aus Rom dorthin einfach verbannen. Und das war zu der Zeit für Juden wie für Christen ein Punkt, an dem sie Rom verlassen mussten und einfach in die Ferne ausgesiedelt wurden. An diese Leute schrieb Petrus. Und hier habe ich uns noch einmal die Karte mitgebracht, in der wir diese Bereiche sehen können, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, also die ganzen Bereiche dort. In dieser Fremde waren sie ja auch nicht willkommen, denn damals war es nicht besser als heute. Dass Fremdlinge eine Bedrohung und eine Konkurrenz darstellen, dass Fremdlinge am besten einfach weiterziehen sollten, dass Fremdlinge unerwünscht waren und dass die Leute dort die Meinung hatten, ohne sie geht es besser als mit ihnen. Ich denke, dass an der Stelle auch wir schon Gedanken hatten, die in diese Richtung gingen, als Menschen nach Deutschland übergesiedelt sind. Es ist schon nicht leicht, wenn man einfach, nur weil man an Jesus glaubt, in solche schwierige Lebenssituationen kommt. Da kann schon mal ein Grübeln aufkommen, ob man denn wirklich im Willen Gottes noch richtig liegt. Aber letztlich sollten die Christen im Bewusstsein von Fremdlingen leben, denn wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Dort angekommen werden wir zu Hause sein. Hier bleiben wir Fremdlinge. Der erste Petrusbrief selbst entstand mit großer Sicherheit in Rom, so wie wir es an der Landkarte auch gesehen haben, wovon er dann ausgesandt wurde in diese Bereiche. Petrus ist dort selber ein Fremdling. Also er steckt mitten im gleichen Problem und weiß aus persönlicher Erfahrung, wie nötig da Ermutigung ist. Wenn solche heftigen Herausforderungen kommen, müssen wir uns nicht fragen, ob wir aus der Gnade gefallen sind, sondern dürfen wissen, dass wir dadurch die Gnade Gottes erst richtig erleben werden. Zu der Zeit hatten Christen unter Verfolgung und Ausgrenzung zu leben. Auch wenn wir das so in Deutschland bisher nicht gewohnt sind, aber wer sich dafür interessiert, der findet beim AVC oder auch bei Open Doors genügend Material mit Artikeln oder Filmberichten, wie Christen heute unter Verfolgung in unserer Zeit leiden müssen. Einen kurzen Vorartikel habe ich hier einmal mitgebracht. Und zwar steht er im Sonderheft unter dem Thema Gottes verborgenes Wirken 2020 von Open Doors. Und dort wird über Christen als Fremdlinge berichtet. Da heißt es, Christen in Nordkorea müssen ihren Glauben streng geheim halten. Wer entdeckt wird, muss damit rechnen, dass er sofort hingerichtet wird. Oder zu einer lebenslangen, harten Zwangsarbeit in einem Straflager verurteilt wird. Um unsere nordkoreanischen Glaubensgeschwister zu schützen, können wir kaum jemals über Christen berichten, die noch im Land leben. Doch die Geschichte von Jung-sik gibt einen kleinen Einblick, wie Jesus Christus sein Reich in Nordkorea baut. Auch dort, wo es nach menschlichem Ermessen niemand vermutet. Gottes Geschichte mit seinen Kindern hört sich oft so unglaublich an, wie wenn man mitten in der Wüste einen frischen Fisch findet. Aber damit setzt er Zeichen, wer der lebendige Gott ist und lässt eben seine Kinder als Fremdlinge in dieser Welt nicht im Stich. Er hat alles in der Hand. Der erste Petrusbrief beschreibt uns, wie unser Verhalten aussehen soll, wenn wir als Fundamentalisten oder als verstaubte Glaubensfanatiker einfach abgelehnt werden. Petrus versichert uns, dass diese Dinge nichts Neues sind und wir geradewegs auf den Spuren Jesu sind. So sagt Petrus in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 2, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede von Gott möge euch immer mehr erfüllen. Dabei spricht Petrus von Gott als dem Vater. Dieses Verständnis hat er direkt bei Jesus kennengelernt. Ja, schon als Jesus seine Jünger das Beten gelehrt hat, beginnt er mit Vater unser im Himmel. Dann bestätigt auch Gott bei der Taufe Jesu, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also auch wieder die Vater-Sohnschaft. Und bis hin zu seiner Verabschiedung, kurz vor seiner Verhaftung in Johannes 17, als er ihnen vermittelte, ich und der Vater sind eins. Diese Beziehung zwischen Mensch und Gott ist nur durch Jesus Christus möglich. Er hat den Weg zu einer Kindschaft mit Gott gelegt. Und so weiß ich Petrus als ein Kind Gottes und spricht von Gott als dem Vater. Vielleicht ist der Begriff Vater bei vielen heute anders belegt. Da denkt man gleich an Willkür oder Alkohol, Nörgler oder Besserwisser, Gewalt oder sogar sexueller Übergriff, Ablehnung oder Überforderung, nicht zu sprechen oder eventuell überhaupt nicht da. Was auch immer dein persönliches Bild eines Vaters ist, erst wenn man Jesus und seine Beziehung zu seinem Vater in der Bibel kennenlernt, wird der Begriff Vater im ursprünglichen Sinn seiner Bedeutung gerecht. Denn Jesus konnte sich auf seinen Vater vollkommen verlassen. Jesus hatte gerne Gemeinschaft mit seinem Vater. Jesus vertraute, dass sein Vater das Beste für ihn wollte. Und Jesus wusste, dass sein Vater ihn liebt von ganzem Herzen. Wenn du dir solch einen Vater wünschst, dann bist du bei Jesus richtig. Denn er ist der Weg zu diesem Vater. Wenn Petrus hier mitten in seiner Bedrängnis als Fremdling in der Zerstreuung von Gott als dem Vater spricht, hat das eine Parallele, die er bei Jesus kennengelernt hat. Gottes Ehre ist immer noch unser Glaube und unser Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das hängt eng zusammen. Dazu gehört untrennbar unsere Heiligung, durch die wir seinem Bild immer ähnlicher werden. Der Glaube an den lebendigen Gott, ein himmelweiter Unterschied zu allen anderen Religionen. Und Gehorsam ist auch ein Zeichen zur Ehre Gottes. Der altrömische Götterglaube war, wie die meisten Religionen, ziemlich einfach gestrickt. Menschen schuldeten den Göttern Verehrung und Opfer und diese gaben den Menschen dafür Schutz und Hilfe. Ganz nach dem Motto, ich gebe, damit du gibst. Daraus ergaben sich dann zwei Dinge. Erstens, der Staatskult der Verehrung der Götter nach römischem Verständnis zum Wohlergehen des Staates musste unbedingt gewährleistet sein. Und zweitens gab es eine grundsätzliche Toleranz gegenüber fremden Kulturen, die alle willkommen waren, aber zum Schutz des Staates beitragen mussten. Daher gab es eine Vielzahl von ursprünglichen nicht-römischen Tempeln in Rom. Kulte wie den der Isis, Mithras und der Juden und Christen waren prinzipiell alle gestattet. Es waren nicht die Kulte selbst, die zur Ablehnung auf Seiten der Römer führte, sondern die Ablehnung des römischen Staatskultes durch die anderen Religionsgemeinschaften. Und hier verhielt sich das Judentum demgegenüber sehr gemäßigt. Aber die jungen Christen, die junge Gemeinde, für die war es absolut undenkbar. Und das war der Anlass für die Verfolgung der Christen. Denn wie David Bosch in seinem Buch Ganzheitliche Mission richtig beschrieben hat, wo es dann heißt, Gottes Offenbarung in Christus ist keine neue Religion, sondern Abschaffung aller Religion, war im römischen Staat nicht tragbar. Dieser exklusive Anspruch ist bis heute die Herausforderung. Sobald alles nebeneinander her gut und richtig gesehen wird, besteht keine Gefahr. Aber wenn Jesus als der einzige Weg zu Gott gepredigt wird, dann ist das intolerant. Und Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus ganz deutlich, Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Und dann wird man schnell zum Fremdling und erlebt Abgrenzung. Aber genau das war kein Grund für die jungen Christen, sich von ihrem Glauben abbringen zu lassen. Wenn wir das nächste Mal Ausgrenzung und Ablehnung erfahren, dann dürfen wir an Petrus erinnert werden. Er wusste von vielen, die das durchmachen mussten und war selber auch davon betroffen. Genauso weiß auch Gott, was auf uns zukommt. So wie Petrus von der Vorsehung Gottes spricht, weil er immer wieder bei Jesus erlebt hat, dass er schon wusste, was kommt, hatte er keine Zweifel, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Auch wenn manche einen Einwand haben, dass es doch ein unvernünftiger Gott wäre, dass wenn er Dinge im Vorfeld schon weiß, er sie dann dennoch zulässt. Aber Petrus hat dazu eine andere Haltung. Ihm gibt es Sicherheit, dass sein Gott die Zukunft kennt und an sein Ziel kommt, damit uns Menschen und damit der ganzen Welt sein Plan deutlich wird. Somit kann uns nichts passieren, was Gott überraschen würde oder er nicht schon wüsste. So haben wir zwei Gründe, warum wir an Gott, dem Vater, festhalten sollten. Zum einen, wir sind auserwählt und unendlich kostbar für ihn. Er hat seinen Sohn gegeben, weil er uns liebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und zweitens, Gott hat alles in seiner Hand. Auch wenn Dinge geschehen, die wir nicht verstehen, führt er uns und wir können ihm vertrauen. Und dazu habe ich uns noch zwei Fragen, die ich uns stellen möchte. Zum einen, wo ist bei dir gerade die Herausforderung so groß, dass dein Glaube erschüttert wurde? Und welche Gründe kann ich heute durch Gottes Wort erkennen in meinem Leben? Und dass ich ihm ganz vertraue und auf ihn setze. Gibt es da etwas, was ich sehen kann? Zum Abschluss möchte ich noch den Segen anschauen, den Petrus hier am Anfang noch ausgesprochen hat. Da heißt es, Gnade und Friede von Gott möge euch immer mehr erfüllen. In Vers 2 kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck. Hier ist wichtig zu wissen, dass wir Petrus und nicht Paulus zuhören. Für Paulus ist die Gnade der Inbegriff auf die Heilstat Gottes in Jesus Christus durch seinen Opfertod. Für Petrus bedeutet Gnade aus dem griechischen Charis, Gunst, Dank oder Wohlwollen. Hier wünscht sich Petrus für die Menschen und uns als Gemeinde, dass wir in der Fremde diese nötige Gunst bekommen. Ein übernatürliches Wohlwollen, dass sie uns in schwierigen Umständen zu Zeugen Jesu Christi werden lässt. Ja, und auch der Friede im griechischen Eirene soll den Zustand der Ordnung und des Rechts darstellen. Das heißt, ein Recht gegen Verfolgung und Leid. Dieser Friede soll als eine Gabe Gottes, als eine innige Gemeinschaft durch Jesus Christus innerhalb der Gemeinde führen, zu einer Einheit führen, wie Jesus es sich wünscht. Dieser Friede ist unsere Berufung als Kinder Gottes, der als Geschenk unseres Vaters durch uns einen Unterschied machen soll in der Welt. Zusammengefasst kommt dieser Friede aus dem Shalom, der auf ein Ganzsein, Heilsein seiner Gemeinde hindeutet. Diese ersten Verse in dem Brief von Petrus sind sehr, sehr gehaltvoll. Petrus spricht schon zu Beginn des Briefes den Empfänger Gottes Segen zu, denn er weiß, bevor man sein Anliegen überhaupt annehmen wird, ist Gottes Gnade und sein Frieden im Herzen der Hörer oder Leser Voraussetzung. Vielleicht beginnt ja in dieser Zeit auch in deinem Leben ein neuer Abschnitt. Ein schulischer oder beruflicher Einschnitt steht bevor, wo auch immer große Veränderungen anstehen oder Herausforderungen kommen, ist der Segen Gottes ein zentraler Faktor für ein gutes Gelingen. Darum spricht Petrus auch uns heute so nachdrücklich diesen Segen zu. Denn Segen ist gutes Aussprechen und gutes Zusprechen. Und wir sollen uns nicht beirren lassen. Zu segnen ist unser Auftrag. Wer auch immer es ablehnt und nicht annehmen will, ist außerhalb des Wortes Gottes. Nicht umsonst werden in den Briefen des Neuen Testamentes überall die Segenssprüche benannt. Gruß zuvor. Und Segen zum Schluss. Am Segen Gottes festzuhalten ist ganz wichtig. Das hat Petrus bei Jesus kennengelernt, der seinen Jüngern befohlen hat, Lukas 10, Vers 5, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Das heißt, Segen auszusprechen, zu segnen, ist im Neuen Testament ein wichtiges Element und ganz normal. Zuerst segnen und dann abwarten, ob dieser Segen angenommen wird oder nicht. Auch für uns heute ist das mein Gebet, dass Gottes Wort in uns Früchte bringt und unser Glaube an Jesus Christus gefestigt wird. In diesem Sinn möge, und so spreche ich den Segen auch über uns aus, Gnade und Friede von Gott euch immer mehr erfüllen. Amen.